herzlich willkommen zu Star Wars, Nothing but Star Wars, Episode 6, Return of the Jedi oder Die
the
Rückkehr
Jedi, was? Jedi. Du hast es gerade irgendwie, das klang kurz wie Return of the Dead, the Jedi.
The Dead Eyes.
Ja.
Return of the Jedi.
Jawohl.
Von Richard Marquand.
Jawohl.
Richard Marquand ist der Regisseur dieses Films. Aber meine beiden Co-Hosts heute sind der Joe.
Aber nur heute.
Ja, zur und Abwechslung mal so. Zwei neue Gesichter sind hier.
Das ist einfach mal wild sein. Ja, einfach mal das Unerwartete tun.
Ah, einfach mal
raus aus der Komfortzone.
Ja. Das ist, was wir hier gerne machen.
Das ist das, was wir gerne machen. Drei Männer, die über Star Wars Episode 6 reden.
Oh Gott, I hate it already.
Komfortzone, dein Name ist diese Episode.
Ende 20, Anfang 30, wir sind genau da.
Fucking hell.
Weiß.
Jetzt müssen wir uns ganz bemühen, dass das nicht, dass das, ja. Wir versuchen nicht ein weiteres Preaching to the Choir zu sein.
Apropos Preaching, White Man, Mark Hamill spielt mit und der preacht nicht wirklich.
Aber nicht wirklich,
nein. Harrison Ford, weiterhin auch Carrie Fisher, Billy Dee Williams, alle, die vorher mitgespielt haben und noch viele mehr. Im Original-Cut Sebastian Shaw, in allen Cuts Sebastian Shaw als Anakin Skywalker. Darth Vader hat drei Menschen, die ihn spielen.
Ja.
Vier, wenn man die Version anguckt, die aktuell auf Disney Plus verfügbar ist, in der auch noch Hayden Christensen am Ende zu sehen ist.
Yes,
genau. Muss ich irgendwas zu diesem Film sagen? Ja,
komm, irgendjemand hat ihn garantiert nicht gesehen.
Ja, was passiert? Irgendjemand hat ihn nicht. Ja, genau. Spoiler. Gibt es eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viele. Ja, doch, nee. Endkampf war eigentlich damals, glaube ich, als ich das erste Mal geschaut habe, recht überraschend. Nach dem letzten Film, den wir vor ein paar Episoden besprochen hatten, ich glaube so vor 70 Episoden oder so.
Ich habe gerade geguckt, Empire ist Platz 15, den haben wir 2019 irgendwann besprochen.
Ja, also ist eine Weile her. Ja. Da haben wir wahrscheinlich noch andere Stimmen, da waren wir noch nicht so verbraucht. Das war vor Pandemie. Weit vor Pandemie. Ja. Unglaublich.
Ja, okay.
In dieser schönen neuen Welt reden wir jetzt also über den definitiv aus meiner Sicht weniger guten, aber dennoch konkludierenden Film der originalen Trilogie. Der setzt genau da an, wo der alte aufgehört hat. Reminder, Han Solo ist in Kryptonite, wollte ich gerade sagen. Nein, ja, das andere
fast.
Jetzt
In Carbonite.
Carbonite eingefroren und wird zu Beginn dieses Films in einer kleinen Special Ops Mission von allen Beteiligten gerettet, also von Luke und Leia und Chewbacca und Lando und C-3PO und R2-D2. Genau. Retten ihn alle gemeinsam. Dann, nachdem die Rettungsmission erfolgreich und Jabba the Hutt tot ist und wir außerdem Carrie Fisher in einem für alle Beteiligten legendär Erinnerung, in der generellen Erinnerung der Menschheit hängen gebliebenen Metallbikini zu sehen ist, was ihr persönlich vermutlich nicht so wahnsinnig gefallen hat im Verlauf ihres Lebens.
Ich meine, ich glaube, sie hat ganz gut damit abgeschlossen.
Ja, ich meine, irgendwann kommt man klar mit den Dingen, die man so tut.
Ja.
Nachdem diese ganze Episode abgeschlossen ist, stirbt noch kurz Yoda und wir kriegen parallel mit, dass der Todesstern neu gebaut wird und dass die Bauarbeiten sehr langsam vorangehen und die Rebellen tun sich zusammen, um den Todesstern zu zerstören. Dieses Mal ist es aber schwieriger als bisher, weil es gibt irgendwie ein Schutzschild und der wird vom Waldmond Endor, das ist irgendwie ganz tief in mein Ding eingebrannt, sagt Admiral Akbar oder
It's a trap. Oder was?
Ja, nicht It's a trap, sondern wir haben eine Mission, oder wir der Schildgenerator ist stationiert auf dem Waldmond Endor. Und das sagt irgendwie Mon Mothma, glaube ich.
Könnte schon Ackbar sein.
Oder
es sie übergibt irgendwann in der Szene an ihn, aber
ja, auf jeden Fall, es gibt quasi zwei parallel laufende Missionen. Die Rebellengruppe soll auf den Waldmond Endor gehen und da die Schilde ausschalten, und parallel hat sich eine ganze Flotte versammelt, die dann einen Angriff fliegen und den Todesstern zerstören soll.
Und weil der ist ja noch nicht fertig. Konfrontiert seinen Vater.
Das ist auch genau, aber das passierte erst, als sie auf Endor starten.
Sure, ja, für eine Zeit ist es zweiteilig.
Für eine Zeit ist es zweiteilig und dann trennt sich Luke von den anderen, macht seinen eigenen Shit und hat sein Spiritual Awakening, das er vollendet, indem er versucht, die ganze Zeit wie Jesus zu sein und die andere Backe hinzuhalten. Kommt aber letztendlich nicht umhin, gegen seinen eigenen Vater zu kämpfen, bezwingt ihn, will aber nicht den Imperator töten, der ihn dann mit Machtblitzen foltert, und dann steht Darth Vader auf und tötet seinen Meister und stirbt dann selbst, während parallel die Rebellengruppe in super langen Luftschlachten, die ich als Kind geliebt habe und jetzt ein bisschen lang fand manchmal, ja, persönlich ein bisschen lang fand, wird dann der Todesstern zerstört. Und dann feiern sie alle auf Endor und wir haben einen kurzen Moment, in dem Han Solo realisiert, dass der Kuss in der Episode 4 inzestuös war, und ja,
dann
ist der Film vorbei.
Ja,
die Welt ist gut, bis a little someone called Rey Palpatine wieder auf die Bühne tritt und unsere wunderbare Konklusion vielleicht nicht ganz so wunderbar war. Ja, aber dazu später mehr. Ja. Nicht in dieser Serie.
Nee, nee, ist keiner von denen drin, oder?
Keiner von denen, ich glaube nicht. Nee. Müssen wir mal gucken. Ja, genau, das ist in aller Kürze der Plot von diesem Film, falls man ihn noch nicht gesehen hat. Und damit würde ich fragen, Ted, wie oft hast du diesen Film denn schon gesehen? Und wie fandest du ihn bei diesem Rewatch?
Ist eine gute Frage. Ich habe ja schon kurz vor der Aufnahme was gesagt. Also es ist, von den ersten 6 Episoden ist es der Film, den ich am wenigsten gesehen habe, weil ich eigentlich nur die Prequels die ganze Zeit hoch und runter geschaut habe, als ich ein Kind war, und die Original Trilogy erst so im jugendlichen Alter wirklich, ja, nicht entdeckt habe, aber irgendwie angefangen habe zu gucken. Ich wusste, dass es die gibt, aber ich kam halt nie dazu, die anzuschauen. Und dann habe ich halt immer so, ja, wenn ich halt eingeschaut habe, wenn ich den ersten geschaut habe, dann habe ich halt immer versucht, halt alle 3 zu schauen, wenn ich halt gerade Bock drauf hatte. Und dann habe ich aber gesehen beim Loggen, dass ich so die letzten paar Male nur die ersten beiden angeschaut habe. Einmal wegen halt, wegen den Top 250 Episoden, und das andere Mal, weil ich halt einfach nicht dazu kam. Mhm. Und ja, trotzdem, Musik bleibt im Hirn eingebrannt. Und dieses Mal, ich würde sagen, im Vergleich zum letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe, also wie ich es in Erinnerung hatte, zum Zeitpunkt zum Anschauen, glaube ich, gefällt er mir dieses Mal sogar nur noch einen Ticken besser.
Mhm.
Ich kann da einfach viel mehr wertschätzen, einfach wie, keine Ahnung, er macht halt Spaß. Es ist ein spaßiger Abschluss zu einer Trilogie, die halt alle so, es ist halt campy. Er ist der größte Camp von allen 3, aber alle 3 Filme, oder die ganze, ja, ich meine, ganz Star Wars hier, Space Opera, es ist campy bis zu einem gewissen Level in jedem Film. Und hier konnte ich es eigentlich ziemlich wertschätzen. Ich fand es, ist halt ziemlich episodisch. Man hat halt die Jabba the Hutt-Episode. Ja. Dann haben wir halt, wie du gesagt hast, dann nehmen wir uns nochmal 5 Minuten Zeit, um Yoda sterben zu sehen. Und dann kommt die Endor-Episode. Und ich hatte eine ziemlich gute Zeit. Für mich würde ich auch sagen, von den 3 ist es für mich der schwächste. Aber dieses Mal würde ich sagen, ist er für mich, also ich hatte ihn weit unter den anderen beiden in meiner Erinnerung, aber jetzt ist er bei mir schon ein gutes Stück näher dran an den anderen beiden, so im Großen und Ganzen. Deswegen, ich hatte eine ziemlich gute Zeit jetzt, dieses Mal.
Sehr schön. Joe, wie ging's dir denn?
Yo, das ist der erste Star Wars-Film, den ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner anderen Star Wars-Episode schon mal gesagt habe, aber nee, das war das erste Star Warsige, an das ich mich erinnern kann, ist das Ewok-Endor-Battle, was ich bei Freunden, wir waren irgendwie bei Freunden zu Besuch von der Familie, von meiner Mom, und die haben das uns gezeigt und die haben das geguckt irgendwie. Das ist, wie ich zu Star Wars gekommen bin als kleines Kind. Und das ist, oder das war lange Zeit mein Favorite der Trilogie. Ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den 4. und 5. nochmal angeguckt. Und das ist tatsächlich, also jetzt erstaunlich lang her. Also ich hab ja gesagt, wir haben 2019 irgendwann, Anfang 2019, Mitte 2019 Empire aufgenommen. Aber ich habe den anscheinend nicht für die Episode damals nochmal angeguckt, weil mein letzter Letterboxd-Log von Empire Strikes Back ist 2017.
Oh, okay. Oh. Krass. Ja,
also, ja, das ist schon ein bisschen her. Und ich, ja, also das waren eigentlich so Filme, also die alle Star Wars Filme, die ich, war das so eine ganze Reihe, die ich eigentlich regelmäßig immer mal geguckt habe. Und dann war das ganze Last Jedi Theater und seitdem hat Star Wars, ist einfach so, hat so einen Knacks. Es ist einfach nicht mehr dasselbe. Es ist einfach dreckig geworden. Das ist nicht mehr, kann ich nicht mehr so unschuldig einfach angucken, wie ich es
Lost Innocence.
Ja, genau. Es hat einfach so eine Unschuld verloren. Es hat nichts mehr so, okay, das ist was Gesondertes irgendwie von in der Filmwelt, ne? Das ist einfach so, okay. Das konnte ich lange Zeit immer wieder angucken und habe ich als Kind immer wieder angeguckt. Und das hier war immer mein Favorit davon, einfach weil er der spaßigste ist von allen dreien, würde ich sagen. Mhm. Also, ne, das fand ich jetzt auch wieder, also, wie gesagt, Vergleich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, aber wie gesagt, ich habe die alle 500 Mal gesehen, kenn's ja auswendig. Es ist der spaßigste, finde ich. Er hat, und ja, das viel von dem, was Leute an dem eher weniger mögen, die Ewoks und so weiter, kann ich verstehen, sure, aber ich finde es auch so ein bisschen kindisch zu sagen, die sind so niedlich und bläh. Ist ein Kinderfilm. Shut up. Mhm. Das sind alles Kinderfilme. Und das waren Sachen, die ich als Kind halt total geil fand. Also, und mit denen ich immer noch sehr viel Spaß haben kann, ne? Also das Ganze. Und ich war überrascht, wie lang diese, also ich meine, die Hälfte des Films ist dieses ganze Endor-Gedöns, ne? Also es ist viel mehr passiert eigentlich nicht, wie hast du ja gesagt, ne? Wir retten Hahn, was so eine merkwürdig isolierte Sequenz ist. Dann gehen wir kurz Yoda verabschieden und dann ist Endor. Bis zum Schluss, so, ne, mehr oder weniger. Das machte ich eigentlich. Also es ist mehr so, okay, wir haben eine Heist-Mission und parallel erzählt dazu, ich finde die Waage zwischen philosophischen Aspekten hier, Luke, Emperor, Vader und so weiter und auch die Yoda-Szene, die ich vielleicht den besten Teil des Films finde, hält sich ganz gut die Waage mit dem ganzen spaßigeren Shit. Irgendwie Ewok-Fights und schleimig tot, ne? Und es gibt einfach sehr viele lustige Momente. Die Action ist geil inszeniert. Die Effekte sind immer noch gut. Mhm. Und der Space Battle ist auch eins meiner Favoriten. Wobei ich jetzt gemerkt habe, ich fand es nicht zu lang. Ich fand es interessant. Der Teil des Space Battles am Ende, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist und den ich immer am meisten mochte, ist eigentlich der Anfang, wo sie noch gar nicht wirklich ein Space Battle machen, wo sie einfach da hinkommen und merken, hey, der Shield Generator ist noch, ist wahrscheinlich noch online. Kehrtwende. Das ist einfach ein unglaublich gut inszenierter Oh-Shit-Moment. Und generell das Design von den Schiffen in diesem Space Battle ist eins meiner Lieblingsdesigns. Ich glaube, das einzige andere Space Battle, was da irgendwie mithalten kann, ist der Start von Last Jedi, den ich tatsächlich nochmal angeschaut habe hier, weil ich danach Bock drauf hatte. Fuck, ist der gut. yes, der ist fucking ey. Ich hatte ihn gut in Erinnerung, aber er ist fantastisch.
Ich muss ihn nochmal angucken. Ich habe ihn, glaube ich, nur zweimal gesehen.
Ja. Ja, ich hatte ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Eben Lost Innocence, bla bla bla. Bullshit. aber gerade, ich wollte halt noch mal die Space Battle vergleichen und so weiter. Und fuck, ist der geil inszeniert. Holy shit. Ist einfach, warum schauen nicht alle modern? Also das ist echt so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, ja, so könnte modernes Blockbuster-Filme machen aussehen. So energetisch und farbenfroh inszeniert und einfach durchdacht und Die meisten sind es halt nicht.
Ja. Willst du nicht die grau-beige Palette der Disney Live-Action-Remakes haben in all deinen Filmen?
Warum natürlich will ich das nicht? Offensichtlich. Also das ist natürlich mein Favorit, absolut.
Was ist dein Problem?
Ja, ich willst hasse du Farben.
Das, was wir dir, alle, was wir dir geben? Du hast es zu mögen.
Genau, ich hasse Farben, ich hasse visuell interessante Filme.
Instagram mag diese Farbpalette, deswegen ist sie in all unseren Filmen.
Ja, genau. Ja, das ist meine persönliche Conspiracy Theory zu den Live-Action-Remakes, dass die Farbpalette von Instagram inspiriert ist.
Sure, das und ich glaube, viel liegt auch daran, dass digitale Kameras heutzutage sehr viel lichtstärker sind und mit weniger Licht auskommen. Das heißt, du musst nicht, früher musstest du ja selbst bei Nachtszenen extrem viel Lichtpower aufwenden, damit das Bild überhaupt noch erkennbar war, ne? Damit es nicht zu verrauscht war und so weiter. Und Kameras heutzutage sind in Lowlight wahnsinnig gut und dadurch kannst du mit viel weniger Licht auch drehen und naturalistischer drehen und es wird manchmal ein bisschen übertrieben, ja.
Mhm. So ist das.
So, genau. Sure, mach du mal weiter mit deinen ersten Gedanken, bevor ich mich verliere in
genau. Return of the Jedi ist der dritte Star Wars Film, den ich gesehen habe. Ich habe es in Reihenfolge angeguckt. Und wahrscheinlich auch viel zu jung gesehen habe, weil ich meine Großeltern hatten sie ja alle drei auf VHS damals. Und ich habe sie nicht aufgehört zu nerven, weil der erste Teil ja ab 6 war damals. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Oder ja, auf jeden Fall konnte ich den schon recht früh angucken. Meine Mutter hat sich lange dagegen gewehrt, aber den konnte ich recht früh angucken. Also Episode 4. Und dann durfte ich, weil ich genervt habe, irgendwann auch Episode 5 angucken, obwohl ich noch nicht alt genug war. Und dann Episode 6, obwohl ich auch lange nicht alt genug dafür war. Vielleicht ist er auch ab 6, ich bin mir nicht sicher. Nee, hier steht 12.
Ja, immer noch der vierte ab 6 und alle die anderen ab 12, ja.
Ja, genau, ich habe mich durchgesetzt. Ich meine, man konnte mich nicht ewig mit dem Cliffhanger hängen lassen. Und ja, es ist einfach damals der beste gewesen für mich, weil es halt der grandioseste, den Triumph angeht. Das ist der Payoff, wir haben die ganzen Hardships durchstanden, Heroes Journey ist zu Ende, bla bla bla. Und tatsächlich dieses Episodenhafte fand ich als Kind super cool, weil ich dachte, jetzt habe ich nicht nur einen Film, sondern quasi drei in einem.
ja.
Voll cool.
Ja. Kleine abgeschlossene Geschichten, ja.
Ja, also vielleicht mochte ich deshalb Mandalorian am Anfang so sehr.
Ja.
Weil es halt so ein bisschen dieses Gefühl wieder aufgeweckt hat.
Total.
Genau, der Endor-Sequenz ist definitiv, hatte ich am besten im Gedächtnis. Ist einfach ein bisschen, also ich komme nicht umhin, das heute zu sehen, dass ich irgendwie denke, okay, so ein bisschen die politische Gesinnung war erst, okay, wir kritisieren, keine Ahnung, das Dritte Reich, weil einfacher Gegner, aber jetzt kritisieren wir so, jetzt haben wir so ein bisschen so Dschungelkampf, vielleicht Vietnamkrieg-Vibes, Fragezeichen.
Nee, das George Lucas, von Anfang an.
War definitiv. Der vierte schon, okay. Ja, George Lucas hat gesagt, die Rebellen waren immer der Vietcong und das Imperium war immer die US-Armee, also schon im vierten.
Ja, ja. Ach, okay, das hatte ich dann irgendwie
Star Wars ist sein Apocalypse Now, was er ja eigentlich anfangs machen sollte.
Genau.
Right.
Und die Ewoks sind ja absolut designed mit dem Gedanken, eine unterentwickeltere Zivilisation, die gegen das technologisch überlegene, den technologisch überlegenen Gegner siegt.
Mhm.
Und mit diesen ganzen Waldfallen ist das schon eine sehr deutliche
Ja, Witkong das ist schon sehr. On the nose. Okay. Alles klar. Ich hätte mich gar nicht zurückhalten müssen.
No, nein.
Ich sehe.
Ich glaube, da gab es sogar ein Interview dazu. Das sehe ich immer, die Clips erst letztens. Das ist gar nicht so lange her, oder? Wo dann George Lucas mit James Cameron drüber redet und die dann drüber quatschen und er darauf eingeht. So, ja, das war schon immer meine Absicht.
Also ja, den Clip kenne ich auch.
Ich weiß nicht, ob das so ein ganzes langes Interview ist, aber ich habe so diesen einen Clip habe ich immer mal wieder gesehen. Ich weiß nicht,
ob das das erste Mal ist, dass er das offen gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er es offen gesagt, ja.
Was wollte ich? Ich bin komplett.
Endor
war es. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Ja, Endor war lang. Endor ist lang, aber cool. Ja. Also gefällt mir gut. Die Sounds von den Speedern, das ist deeply ingrained in mir. Dieses.
Geil. Nice.
Ja. Der eine Typ, der die Star Wars Sounds alle macht.
Ja.
Der eine Genie.
Ja. Der eine Typ.
Ja. Es ist ziemlich
mit seinem Mund.
Ach so,
it's just me.
Ich meine, es ist
irgendwie wird halt bei diesem Joke gemacht. Star Wars? You know the Star Wars Sound Effects? It's just me. It's just my mouth.
Der Typ von fucking Police Academy.
Ja, genau. Geil. Aber es ist größtenteils ein Typ und sein Team natürlich, aber ein Dude, der für bei der Original Trilogy, der für diese ganzen ikonischen Sounds verantwortlich ist, die alle von Scratch, also von Null auf entwickelt hat, weil es halt, also das muss man sich auch immer mal klar machen, das ist mir jetzt auch total aufgefallen, jetzt wo ich den wieder geschaut habe, wie anders vom Design und aber auch ganz speziell von der Sound Design-Ebene, diese Filme sind als alles andere in der Filmlandschaft seiner Zeit, ne? Das ist wirklich, ja, komplett eine andere Welt. Und also vom Worldbuilding her einfach sehr erfolgreich. Und heute sind wir da so übersättigt damit, ne? Heute ist irgendwie jeder zweite Film, jeder zweite Blockbuster irgendwie macht das, aber damals ist es halt wirklich so was komplett Eigenes von Null auf 100, also von Null auf neu erschaffenes. Also inspiriert von allem möglichen Shit, aber auch gerade die Sounds sind halt wirklich neu kreiert.
Das ist schon krass.
Ja.
Aber halt, ja, ich meine, also man hat sich vorher nicht woanders gehört, also logisch irgendwie, ne, aber
Ja, und halt, ne, ohne jetzt große, ohne irgendwie digitale Effekte oder sowas, ne, das ist alles oldschool, analoge Recording-Tech.
Was es umso cooler macht, ja.
Ja, total.
Ich glaube, ich wollte noch sagen, wie ich den Film fand.
Ja, da war ich
dann jedes Mal irgendwie geile Sounds, wollte ich sagen, ikonische Sounds. Die ganze, ich meine, ich kann mich erinnern, ich glaube, warum ich wollte als Kind immer mehr von der Raumschlacht und weniger von dem Duell zwischen Luke und Darth Vader.
Ja, same.
Weil das fand ich spannender. Und ich glaube, dieses Mal fand ich es andersrum.
Ja.
So, ich finde das Duell ist halt einfach okay. Die Dramatik.
Mhm.
Das habe ich irgendwie mehr gespürt dieses Mal als die Dramatik des Space Battles. Das ist so, ja, okay. Schon wieder irgendjemand, von dem ich keine Ahnung habe, wer es ist, der in seinem Raumschiff verglüht. Whatever. Ich glaube, es gibt mir einfach ein bisschen zu oft Shots von Leuten, die in diesen wunderbar designten Innenräumen von den Raumschiffen, von denen ich aber ultimativ glaube, dass sie ein bisschen zu stolz drauf waren, explodieren. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung warum. Vielleicht
sie machen
da waren sie ja noch lange nicht mit Disney.
Ähnlich.
Da waren sie noch lange, ja genau, und da waren sie ja noch lange nicht mit Disney, aber es gibt so einen Teil von mir, der denkt, ihr wollt doch einfach nur eure Rides verkaufen, damit man sich da reinsetzt. Ah ja, ich bin jetzt dieses technologisch Rumgenörde über irgendwelche Star-Wars-Technologie, habe ich das Gefühl, wird da so ein bisschen gebaitet. Dadurch, dass man so viele verschiedene Raumschiffe hat und so viele verschiedene Innenräume. Und so, wir wollen Spielzeug verkaufen. Da sieht es genauso aus wie das im Film. Und, keine Ahnung.
Sure, das ist mit Sicherheit Teil davon. Und ich meine, es ist ja, ich glaube auch, was da auch Teil davon ist, dass man es lang finden könnte. Das ist halt eine Wiederholung vom Death Star Battle in New Hope, ne? Also diese Innenshots, die Perspektiven sind dieselben, das Drama ist dasselbe.
Ja. Außer, dass wir nicht eine Rakete einfädeln müssen, sondern das ist halt der Schildgenerator.
Genau. Also wir haben mehrere Schauplätze und das ist der Novelty-Factor hier in diesem Space Battle und halt, dass es schon, finde ich, sehr erfolgreich auf hoffnungsloser getrimmt ist als das letzte Mal. Und das ist, was mir dran Spaß macht. Also generell ist Star Wars.
Ich glaube, Auch nur weil, sorry, dass ich dich gerade ständig unterbreche, aber ich bin gerade so, ich bin so mitteilungsbedürftig heute. ich glaube, es funktioniert nur so gut, weil es mit dem Emperor juxtapose, also weil es immer so hin und her geschnitten wird mit diesem, ihr könnt nicht gewinnen.
Naja, und halt auch der Film, er ist erfolgreich von der Konstruktion, macht, dass es plausibel erscheint, ne? Also, also das weiß ich, dass als Kind 100% für mich funktioniert hat, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, holy shit, die sterben alle. Das ist, wie, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das schaffen wollen, so, ne? Und die erfolgreichsten Star-Wars-Filme schaffen irgendeine Form davon.
Richtig. Last Jedi zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, der macht sogar noch extremer.
Ja, auch,
genau. Ja, genau, das ist mir, wo ich jetzt Last Jedi wieder angeschaut habe, ging es mir da genauso und die machen es ja noch erfolgreicher in dem Sinne, also dass die Hoffnungslosigkeit noch schlimmer ist und dass es thematisch gut eingebunden ist, also dass es teilweise auch eine selbst zugeführte Schwäche ist, die Poe am Anfang des Films verursacht und dann lernen muss, ne, damit klarkommen muss, dass er das eigentlich versemmelt hat und so. Es ist thematisch auch einfach interessant.
Ja.
Ja.
Wir sind schon voll eingestiegen hier. Wollen wir einfach das chronologisch durchgehen und die drei Episoden dieses Films so besprechen, der Reihe nach? Okay. Jabba's Undercover Mission.
Ja.
Holy shit, ich meine, irgendwie, ich kann diese Szene nicht mehr sehen, ohne zu denken, ich weiß, ich fühle mich unwohl mit diesem ganzen Sklavenscheiß und der Sexualisierung und ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich denke, das ist zutiefst problematisch. Ich habe die gesehen, die auf Disney Plus, ich weiß nicht, welche
das ist. Die Blu-ray-Version, das wird dieselbe sein, die Specialized halt.
Ah, okay, ja ich besitze zwar die Filme, aber ich schaue mir dann immer die de-specialized Versions an, diese Hami-Fan-Hits, wo dann das Original, die Originalversion ist, die tatsächlich dann auch etwas kürzer ist als das, was ihr gesehen habt wahrscheinlich, weil da diese ganze Songsequenz ist da gar nicht drin.
Ist nicht drin und auch am Ende in der Fire-Sequenz sind Planeten extra dazu hinzugefügt, ne, und solche Sachen halt, ja.
Ich habe Anakin, also ich habe Hayden Christensen auch nicht gesehen, sondern den alten Schauspieler.
Ja.
Aber ja. Es ist ein Setting. Es ist ein inspiriertes Setting. auf jeden Fall. Irgendwie.
Ja,
aber wenn man ihn halt, aber es ist halt auch eine aufgebaute Figur vom ersten Film an. So, okay, er ist halt irgendwie so ein fucking Crime Lord, intergalaktischer, der hat halt Einfluss über mehrere Planeten oder was auch. Man weiß es halt nicht wirklich, aber er ist ein großer Name und er ist imposant auf jeden Fall. Und dann halt das Setting dort ist halt, ich glaube, ja, also es ist sehr convoluted, wie sie ihn retten. Und der einzige Grund, wieso es convoluted ist, ist, weil er wahrscheinlich Carrie Fisher in dieses Bikini bringen wollte. Weil dieses dreimal angehen, ihn zu retten, fand ich, ich weiß nicht. Ich finde, es ist schwer zu beurteilen, ob es für mich gut funktioniert, weil ich es halt einfach gewohnt bin, weil ich es auch schon so oft gesehen habe. Deswegen, es kommt erst das und dann das und dann das und dann das und dann explodiert alles. Aber im Endeffekt finde ich es so ein bisschen schnell geschrieben. Vor allem, weil man halt weiß, okay, Startpunkt, wir müssen ihn retten. Endpunkt, wir haben ihn gerettet. Alles, was so zwischendurch passiert ist, so hat auch überhaupt gar keine Relevanz für den restlichen Film. Das heißt eigentlich alles scheißegal, was hier passiert. Deswegen können wir einfach machen, was wir wollen. Und für den größten Teil, ich finde es sehr, also ich finde Setting sehr, sehr schön gemacht. Und dann halt, was für mich mein Favorite Teil ist einfach dieser kurze Moment, wo dieses Monster unten stirbt und dann haben wir für diesen kleinen Moment, wo seine zwei Halter oder seine zwei Betreuer einfach heulen, weil das halt ihr Haustier ist, das da gerade gestorben ist. Und dieser Film hat sehr viele solche Momente und das gibt ihm sehr viel Charakter und ich glaube, er schafft damit ein sehr irgendwie imposanten halt Einstieg für den Film. Mhm. Ich finde es eine coole Sequenz. Aber ich kann verstehen, so dieses, okay, Sklaven-Setting und das Sexualisierte. Ich finde es noch in Grenzen gehalten. Zumindest jetzt, ich habe lange nicht mehr die quasi Special Edition gesehen, deswegen weiß ich gar nicht mehr so genau, was da noch vielleicht für Unterschiede sein könnten. Aber
keine riesigen.
Ich weiß nicht.
Also, ich meine, das Schöne an der Sequenz ist ja, die ist am meisten in diesem Film angelehnt an den Inspirationen, aus denen Star Wars überhaupt entstanden ist, ne? An den Pulp-Serials der 50er. Und das ist halt so eine richtige, vom Setting her, ne? Von so einem Bounty Hunter, Underworld Mafia, bla bla bla. Mit einem grausamen Crime Lord und einer heißen Frau in irgendeiner sexualisierten Outfit, bla. Das ist halt, die gerettet werden muss und bla. Wobei sie sich ja auch teilweise selber rettet, also stellt so ein bisschen auf den Kopf zumindest.
Das stimmt.
Das ist halt am allermeisten noch so eine richtige Episode aus so einem Adventure-Serial, ne? Und dafür weiß ich es total zu schätzen. Das finde ich eigentlich sehr geil. Ich finde auch Star Wars ist immer ganz gut, wenn es sich damit beschäftigt. Sie übertreiben es, vor allem in den neueren Sachen, ist es viel zu sehr, Star Wars ist immer irgendwie Bounty Hunter und CD Underbelly und Mandalorian ist da ganz, ganz schlimm dabei. Aber ich meine, das kommt ja hierher und hier funktioniert es, finde ich, auch am besten, einfach weil es so eine Episode innerhalb von vielen ist. Es gibt, ich finde es erfolgreich, weil es halt dramatische Ende von Empire quasi auflöst, ne, und sich dafür Zeit nimmt. Also diese Sequenz ist ja bestimmt
eine halbe Stunde.
Ungefähr. Also wirklich so ein erster Akt, so ein klassischer. Aber erzählt im Prinzip eine ganze eigene Geschichte und erzählt innerhalb dieser einen Rettungsaktion wahnsinnig viel Charakterentwicklung. Also vor allem für Luke, weil wir halt einfach sehen, was er, weil er jetzt in Anführungszeichen Badass ist, wobei ich das auch so ein bisschen langweilig finde und ich finde ihn so ein bisschen nervig in dieser Sequenz, weil er halt so einfach nur, er ist halt so ein Wish-Fulfillment-Charakter in dieser Sequenz, weil er ist halt die ganze Zeit einfach nur zu cool für alles und ich stehe über allem und ich bin unantastbar und ich weiß, dass ich unantastbar bin und es ist so ein bisschen lame, also, ja, was heißt lame? Also es in der Trilogie erfüllt es die Aufgabe, die es erfüllen soll, ne? Dass wir als Zuschauer sehen, oh shit, der ist ja ganz schön, der hat ganz schön viel gelernt in der Zwischenzeit. Krasse Scheiße, da war Training, das, was passiert in der Zwischenzeit. Was wir nicht auserzählt kriegen, aber ich finde es so viel schöner erzählt. Nur halt einfach als jemand, der diese Filme 500 Mal gesehen hat, ist halt so ein bisschen, cocky asshole, calm down. Yeah. Im Film selber erfüllt das 100% seinen Sinn und Zweck. Und klar, den Bikini von Leia würde man jetzt heute nicht mehr so machen. Aber fairerweise, ich meine, Carrie Fisher hat das, glaube ich, ganz gut geownt im Nachhinein. Und ist er, mit sehr viel Humor umgegangen. Mhm. Für den Rest ihres Lebens, was ich sehr, sehr gut finde. Total. Also ich mag die Sequenz für ihren Pulp-Adventure-Serial-Charakter, den es halt hat und weil es am ehesten an die Inspiration angelehnt ist, die Star Wars mal, aus der Star Wars entstanden ist.
Ich glaube, diese drei, die Konstruktion von den drei Attempts hintereinander finde ich gar nicht so schlecht, weil es die Schwierigkeit untermauert. Mhm. So, irgendwie, wir dringen jetzt in eine Festung ein und wir haben einen Plan, der mehrfach gelayert ist und vor allem, ich meine, man könnte natürlich auch in die Heist-Movie-Falle tappen und sagen, oh, wir haben es alles vorher so richtig so ausgeplant und ausbaldowert und dann geht trotzdem was schief, aber es ist so quasi, wir erleben den Plan als Außenstehende, wie er halt Step One, okay, Fail, aber wir haben die nächste Layer und wir haben die nächste Layer und wir haben die nächste Layer und das ist irgendwie cool. So, also es fühlt sich organisch an und keine Ahnung, es hat mir der macht mir schon sehr viel Spaß, der Teil.
Es ist total
auf der Heist-Ebene sozusagen.
Ja, es ist wunderbar geschrieben, finde ich. Also es ist du hast in einer halben Stunde so viele Auf und Ab, so viele kleine Charakterbögen, so viele kleine Storybögen, ne, von Aufstieg und Fall von Charakteren, ne, von Erfolg und Misserfolg, und dann denkst du, oh cool, und dann jetzt kommt Luke und er ist der absolute Badass, und dann trotzdem im Rancor-Pit, aber dann killt er den Rancor, und dann trotzdem, ne, werden sie trotzdem geschnappt. Also du hast einfach wunderbare ein Auf und Ab, das es die ganze Zeit spannend hält. Also ja. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es super.
Und Gelegenheit für weirde Alien-Viecher. Ja,
so viele.
Apropos weirde Alien-Viecher, das ist ja der erste Film, in dem wir Jabbas. Nee, warte mal. Haben sie für den ersten. Nee, haben sie für diesen Film haben sie Jabba gebaut, oder nicht? Oder haben sie
es ja, im Original, ja. In den ja. Special Versions, ich glaube, da gibt es noch eine Szene, die sie im, ja. in A New Hope noch ja. mit eingebaut haben. Aber genau, eigentlich
es war eine deleted Scene im ersten, im vierten, aber wo sie ihn reingesiegt haben für die und die Szene wieder eingesetzt haben in der Special Edition.
Genau, stimmt.
Nachdem er dann eben
einfach
für,
so ein Dude.
Ja, ich einfach, erinnern, halt ein menschlicher Crime Boss, ja, genau.
Ja, genau.
Ja. Und die Puppenarbeit ja. hier ist auch einfach geil. Also ja, ja. generell bei allen Aliens, ne? Ich meine, es ist sehr merklich halt, wo Special Edition-mäßig mit CGI nachgeholfen wurde. Aber generell die ausdrucksstarke Arbeit mit Puppen für die gesamten Aliens in diesem Film ist einfach
ja.
Hammer.
Wisst ihr, wie viele Leute es gebraucht hat, um den Animatronic von Jabba zu steuern?
Gott, was? 15?
6.
Okay.
Ja, okay.
Innen drin waren 3. 2 ja. für die Arme.
Ja.
Kopf und Zunge.
Ja.
Okay.
Und einer für den Schweif.
Ja.
Den Schwanz. Einer lag unten drunter und hat den Mund bewegt.
Ja.
Und die Seiten irgendwie so ja. ein bisschen pulsieren lassen. 2 haben die Augen
ja.
Gesteuert. Einer für jedes Auge.
Ja.
Oh, okay.
Und, oder ich weiß nicht, für jedes Auge, aber also control the slimy goons eyes, including pupil dilation, direction and wideness of eyelids. Mhm. Also die hatten einen Haufen
krass.
Möglichkeiten. Und der 6. Hat Gel auf die die Puppe aufgetragen, damit er slimy bleibt.
Zwischen den Takes.
Ach, geil. Geil.
Okay. Ja, das heißt, er hat die ganze Zeit die Puppe einmassiert. Mit einfach geloopt. Er hat einfach Jabba geloopt.
Würde mich interessieren, wie viel von dem Zeug sie dafür verbraucht haben innerhalb des gesamten Drehs. Aber,
aber schon krass, weil, dass sich da 6 Leute koordinieren, dass dann so wirklich eine Figur rauskommt, der man, also, er schaut halt sehr gut aus und er bewegt sich. Ja. Natürlich, es sind die 80er, es ist nicht irgendwie perfekt, aber es ist gut genug, um irgendwie ein glaubhafter Charakter zu sein. Also, der zerbricht die Immersion in keinem Moment.
Richtig,
das ist mega beeindruckend.
Mhm. Es ist wunderbar, es ist unglaublich erfolgreich, es ist viel überzeugender als viele CG-Charaktere.
Ja, ja.
Einfach, weil es real ist. Ne? Also, es ist ja immer so, du verzeihst bei einer Puppe deutlich mehr oder bist als Zuschauer eigentlich immer bereit, mehr Suspension of Disbelief mitzumachen, einfach, weil es sich real anfühlt. Ne? Es fühlt sich wie was an, was du anfassen kannst. Deswegen funktionieren die Muppets auch und so. Also, ja.
Ja,
einfach stärker.
Ja, einfach stärker.
In den richtigen Momenten. Ne? Es ist ein Tool wie alles andere.
Nee, definitiv. Puppen lösen schon irgendwie eher eine Reaktion bei mir aus, zumindest.
Ja.
Es gibt auch Leute, bei denen es andersrum ist, die denken, ich sehe, dass es eine Puppe ist. Das mag ich nicht. Also,
ja.
Gibt es
ja, definitiv. Gibt es mit Sicherheit.
Das ist auch eine Meinung.
Ja. Ich würde behaupten, das ist weniger der Fall.
Ja.
Als
die Textur macht halt am meisten aus. Dieses glossy, glossy, shiny, also vor allem von dem Star Wars CGI, auch zu der Zeit, ist halt sehr merklich, dass es halt nicht mit der Umgebung zusammenpasst. Es ist halt einfach nicht
Oh Gott,
nicht real.
Ja. Ich meine, heutzutage ist das Erfolgreichste oft eine Kombination, ne? Wenn du eine Puppe hast, die dann erweitert wird oder enhanced oder mehr Expressivität durch Animation bekommt im Nachhinein oder so, ne? Also gibt es ja inzwischen, pendelt sich das ja oft auf einem ganz guten Level ein, gerade, also ne, das ist ja, was das neuere Star Wars einfach sehr erfolgreich macht. Mhm. Inhaltlich habe ich eher ein Problem oft damit.
Eine Sache noch zu den Puppen. Mhm. Das Rattenviech, Salacious Crumb ist sein Name.
Ja, ja, ja. Ist es nicht Salacious B. Crumb sogar?
Ich weiß es nicht. hier steht nur Salacious Crumb. Ja. Hat für eine Panikattacke von Anthony Daniels gesorgt. Nämlich in der Szene, als das Auge von C-3PO abgekaut wird.
Ja.
Also hat er eine Panikattacke und hat nicht seine Lines gesagt, sondern einfach, get me up, und sie haben halt ein bisschen gefilmt und dann haben sie geholfen, als sie irgendwann gemerkt haben, oh, der hat eine Panikattacke, aber den Take haben sie verwendet, also der Take ist im Film.
Okay.
Also das ist natürlich eine legitime Panikattacke. Hat.
Okay.
Damn. Also ein bisschen so Titbits, wo ich denke, okay, alles klar. Ja.
Was ich auch, ich habe mich schon dran erinnert, aber was ich überraschend stark fand, war, wie grausam Jabba's Palace zu den Druiden in seinem Besitz gezeigt wird. Ich wusste das schon noch, aber ich fand es jetzt gerade merklich, weil ich meine, ne, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, schaue ich gerade die neue Mandalorian-Staffel und bin sehr gelangweilt von der. Und da gibt's ich weiß nicht, eine der aktuelleren, ich hab's noch nicht durch, es ist schon alles raus, aber ich quäle mich so ein bisschen durch. Aber in einer der neueren Episoden ist der Mandalorian eine Zeit lang extrem rassistisch gegenüber Droiden. Ne? Oh. Also so wirklich so, der ist nur Droiden wertlos, bla bla bla, so nach dem Motto. Ne? Und ist ja sowas, wo Star Wars wirklich immer damit so ein bisschen zu kämpfen hat. Oder was heißt zu kämpfen hat, ne? Also das ist so eine Ungereimtheit in Star Wars immer, dass sie halt einerseits...
Die wissen nicht, was sie mit dem Setting, den sie erschaffen, also den Lucas erschaffen hat.
Ja.
Die wissen nicht, was sie mit dem machen sollen.
Ja, mit George Lucas Setting ja auch nicht. Also
auch nicht. Deswegen, die haben immer noch keine Lösung gefunden, damit umzugehen. Also es ist interessant, dass du das erwähnst, weil das war doch auch ein Thema in der ersten Staffel mit dem einen von Richard Ayoade, oder
der kommt ja,
die dann zuerst Feinde sind und dann werden sie Freunde und dann vertrauen sie sich auf einmal, weil er sich opfert. Also dass er diese Prejudice hatte, war ja klar, aber keine Ahnung, komisch.
Ja, ja, genau, es ist halt einfach weil in der Star Wars Welt ja die Druiden durchaus offensichtlich sentient sind, also es sind einfach sehr menschlich, wir wissen, die haben Emotionen und Gefühle und so weiter, gerade C-3PO von der ersten Szene im Prinzip an in einem Star-Wars-Film dafür bekannt, dass er sehr ängstlich ist und paranoid und was weiß ich. Und dann sind diese Folter-Szenen hier ganz schön, und die sind ja hier auch durchaus eingesetzt, um zu schockieren, ne? Ich finde es jetzt gar nicht mal so problematisch jetzt in diesem Film. Ne? Es ist ja hier offensichtlich behandelt als Sklavenklasse sozusagen.
Genau,
ne? Folter eingesetzt wird gegen Widerstand, ne? Also als Bestrafung.
Was aber auch interessant ist, weil halt auch der Film ist da irgendwie jetzt impliziert, dass sie auch Schmerz spüren.
Genau.
Ist halt so irgendwie, okay, alles klar. Es macht es halt so viel schlimmer, dass sie halt so gebaut wurden.
Ja, genau, also A, dass sie so gebaut wurden und B, natürlich, wie dann generell in der Welt mit ihnen umgegangen wird, weil jetzt ist ja nicht nur, klar, Jabba's Palace ist jetzt besonders schlimm, weil der foltert seine Druiden und so weiter, wenn sie ihm nicht gehorchen, aber der Rest der Star Wars-Welt sind die Druiden ja trotzdem Eigentum, das verkauft wird und eingesetzt wird, um bestimmte Funktionen zu erfüllen, egal ob der Druid das will oder nicht, so, ne? Also, das ist ja wirklich so ein Thema, das sich durch alle Star Wars-Filme zieht, dass da nicht wirklich drauf eingegangen wird, dass wir im gesamten Star Wars-Universum so eine Sklavenklasse haben, was nie angesprochen wird, außer in Solo, Star Wars Story, und da wird sehr merkwürdig und unschön aufgelöst am Ende mit dem Charakter, der das da, weil wir da ja einen Charakter haben, eine Druidin, die für Druidenrechte kämpft. Und am Ende wird sie gegen ihren Willen, als sie stirbt, in den Millennium Falcon eingepflegt, quasi eingesperrt, was explizit was ist, was sie nicht wollte davor.
Oh Gott.
Und es wird als romantischer Moment quasi, als Schöner Moment. Ja, verkauft. Ja, ja, ja. Also keiner der Star Wars-Filme. Ich habe bisher noch keinen Star Wars-Film gesehen, der wirklich das sich damit adäquat beschäftigt hat, so, ne? Was das bedeutet. Auch, dass unsere Hauptcharaktere alle Sklavenbesitzer sind.
Ja, es ist schwer. Es ist schwer, weil es ist halt so eine Sache, so, okay, da müssten wir einfach die Welt von Grund auf ändern, wenn wir das wirklich adäquat ansprechen wollten.
Naja, oder zumindest uns zumindest damit beschäftigen. Ne? Also wenn das Teil der Welt ist. Ich fand es nur so interessant, dass es halt in Solo das erste Mal einen Charakter gibt, der das hinterfragt. Ne? Auch noch eine Druidin, die das hinterfragt. Also von der Sklavenklasse selbst, die quasi den Aufstand predigt. Und versklavt endet. Und das halt nicht hinterfragt. Also sie hatten ja offensichtlich so viel, in dem Fall so viel, sich damit beschäftigt, dass sie es angesprochen haben, ne? Dass sie es das aktiv angesprochen haben, aber haben trotzdem am Ende nichts darüber auszusagen. So, ne?
Ja, weil die wissen,
das war so das Merkwürdige.
Er kann ja nicht auf einmal davon beeinflusst worden sein.
Und Lando hat die nicht mehr, also whatever, also ne, wollte ich nur mal so ansprechen, weil der Film das hier halt sehr explizit macht, ne, weil sie offensichtlich Schmerz empfinden und gefoltert werden. Also.
Na, vielleicht ist es einfach die Welt nach Matrix. So, die Maschinen wurden besiegt und wir haben einfach unsere Grudge Ratte immer noch und wir haben sie.
Nach für den Rest der Zeit.
Hier, Kung Pao Chicken, we purposefully built them wrong so they feel pain.
Quasi. Das hätte Potenzial für sehr darke Star Wars Geschichten. Ja.
Ich weiß, soll ja gritty sein. Also.
Yeah, yeah.
Okay, alles klar.
Ja, gute Sequenz, hat Spaß gemacht. Ich find's, diesmal fand ich sogar lustig, wie sie Boba Fett umbringen.
Es wäre so viel besser, wenn er einfach tot geblieben wäre, ganz ehrlich.
Ja, total, total. Was mir diesmal zum ersten Mal aufgefallen ist, dass, bevor er umgeschubst wird, dass Han Solo dann die ganze Zeit sagt, Boba Fett, was, wo ist der?
Ja.
Und dann schubst er ihn auf.
Ja, es hat einen Gag.
So lachen, weil ich diesen Gag davor nie irgendwie mitbekommen habe. Keine Ahnung. Camp, ich kann mich erinnern, dass ich glaube, als wir den ersten Star Wars besprochen haben, dass ich da viel über den Dialog gesagt habe, so, ja, me and you, sister, und me and you both, sister. Also diese sehr so ein bisschen over the top gespielte. Mhm. Und da hat, also vor 5 Jahren hat es mich irgendwie gestört ein bisschen. Oder 5 Jahren, 4 Jahren, weil auch immer wir das gesprochen haben. Mhm. Und dieses Mal fand ich es halt einfach nur lustig, weil es ist halt eine Entscheidung und es passt zum Setting. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen über ihn weg, dass so alles, was nicht naturalistisch ist, dass ich da ein bisschen, dass ich da eine rote Flagge hatte zu der Zeit.
Ja.
Da hatte ich so ein Hang-up, der einfach unnötig war. Und dieses Mal ist einfach so, das ist diese Art von Film. Und so macht es auch einfach mehr Spaß.
Ja, total. Es ist total, was der Film sein will und es ist kohärent vom internen Ton. Es ist fluffier als der letzte davor.
Ja.
Ich bereue es so ein bisschen, dass ich mir die 2 nicht angeguckt habe, weil es ja echt, wie du ja sagst, also so 5 Jahre Unterschied, seit ich dieses letzte Mal gesehen habe.
Krass,
ja. Mein eigener Blick auf Film generell hat sich auf jeden Fall verändert in der Zeit. Wäre interessant gewesen. Mhm. Also ich habe es ja auch gemerkt bei dem hier, ne? Mein Blick auf diesen Film hat sich definitiv verändert. Also konnte ihn sehr viel mehr für das nehmen, was er einfach ist. Und komplexer halt einfach. Ne? Ist nicht mehr so geprägt von diesem kindlichen Ewoks lustig. Aber halt auch nicht dieses zynische Teenager-Ewoks-Blch, weil kindlich, sondern es nuanciert in meinem Blick auf den
360,
Film.
360, Mann. Ewoks, lustig. Jetzt bin ich wieder zurück dabei.
Ja, total. Ich mag die Ewoks.
Ich auch. Ich finde die Charaktermomente bei denen, die sind so gut gemacht.
Ja.
Die sind so. Es ist lockerer, die Atmosphäre. Wir können, also, warte, wollen wir zuerst noch den Kurzfilm von der Episode 2 besprechen?
Das Intervall, das Yoda-Intervall.
Ja. Und dann können wir ja auf Endor eingehen.
Meine Tante musste jedes Mal weinen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, das ist übertrieben, aber sie fand es immer sehr traurig. So, nein, jetzt stirbt er. Oh nein. So.
Ja.
Du hast den Film schon gesehen, du weißt, dass er stirbt. Aber
ich hatte auch Tränen in den Augen. Also
ja, ich finde es einen super coolen Move. Ja, ich werde, keine Ahnung, irgendwann gibt es einen Punkt. Alright. Ich weiß, dass das jetzt passiert.
Herzloser Bastard.
Ich bin herzlos und ein Bastard. Nee, bin ich nicht. Meine Eltern waren verheiratet. Aber. sind immer noch. Ich möchte nur.
I used to drugs. And I still do, but I used to too.
I used to too, genau. Oh. Nee, ich möchte eigentlich nur sagen, ich finde es super stark, dass er einfach alt ist und stirbt. So ja. Quasi.
Peace out.
Einfach, so, ja. Ich traue mich fast nicht, das zu sagen, aber es ist ein mutiger Move. Und ich wünschte, mehr Fantasy-Filme und Science-Fiction-Filme würden das machen. Dass nicht ein super epischer, oh nein, mein Mentor wurde getötet, ich muss Rache nehmen, Moment kommt, sondern einfach so, ja, fucking alt, ist halt tot.
Ja, und er hat also es fühlt sich auch komplett als Subversion an. Also er hat
ja.
Die Reaktion von Episode 5 gesehen und so, ah, fuck, was kommt wieder mit Yoda? Wahrscheinlich muss er jetzt super viel trainieren im 6., bevor, wenn es da weitergeht oder was auch immer. Und dann hat er einfach so ein bisschen das auf den Kopf gestellt und gesagt, ich mache hier einfach einen süßen kleinen Abschied und das war's.
Ja.
Ich meine, es ist ja auch der Abschluss für Lukes Training, ne? Also es ist der, der Abschluss von der Jabba-Sequenz, wenn man so will, ne? Wenn wir in der Jabba-Sequenz auf der Metaebene erzählt bekommen, okay, das ist Luke in seiner, also offensichtlich trainierten Art und Weise, ne? Und er sagt ja auch irgendwie, ich bin ein Jedi jetzt oder so, ne? Er sagt ja auch im Text, dass er sein Training in irgendeiner Form abgeschlossen hat. Und das ist der philosophische Abschluss davon, ne? Wir sehen davon die ganzen Badass-Sachen, die er machen kann und so. Und jetzt kriegen wir den philosophischen Abschluss. Und der besteht darin, dass sein Mentor eben nicht mehr Teil in seinem Leben ist. Und dadurch ist er eben auch wieder rausgeschmissen in die kalte Welt ohne jemanden, den er fragen kann, ne? Also das ist ja Teil von einem Erwachsenwerden-Prozess, den er da durchgemacht hat. Und das ist das Finale davon. Und ich finde es einfach sehr schön, dass Yoda noch ein letztes Mal ein paar Weisheiten von sich geben kann. Und klar, dann kommt der Tease mit seiner Schwester und so weiter. Sure, das ist halt das ist ein bisschen Soap-Opera-artige, was halt Star Wars hat, was ja aber auch völlig okay ist. Aber ich mag einfach so den Blick auf Tod, den diese Szene hat, ne? Und generell, also das ist was in vielen der Star-Wars-Filme ganz gut behandelt ist, ne? Dieses Umgang mit Tod und dem auch entgegenblicken. Noch eine Verbindung übrigens zu Last Jedi, die extrem gut ist, ne? Wie Luke in dem Film seinen Abgang macht, ne? Auch durch was, wo er Frieden findet und nicht gewalttätig einen Abgang macht, ne? Sondern quasi, was ja bei Last Jedi so auf der Metaebene ist, wir gewinnen, indem wir das retten, was wir lieben und nicht das zerstören, was wir hassen. So, ne? Und Luke macht den Abgang in komplett friedvoller Weise, indem er seinen Geliebten, den Menschen, die ihm was liegen, das Leben rettet, aber nicht durch Gewalt. Und dann kann er in Frieden einfach von der Welt gehen, sozusagen. Und Yoda macht das ja hier auch. Also er gibt Luke den letzten Schub mit, den er braucht, und dann hat er seinen Zweck erfüllt und kann sich einfach, kann einfach loslassen. Und das ist sehr schön, finde ich.
Ja.
Ja. Unterschrieben. Da habe ich nicht was zuzufügen.
Alright, dann können wir jetzt auch on-moven und über die Ewoks reden.
Fuck yes.
Fuck yes. Übrigens, ich wusste es nicht, bis ich jetzt die Trivia gelesen habe, dass Warwick Davis hier seine erste Rolle hatte.
Ach, war das die erste?
War die erste, okay.
Also ich weiß nicht, ob es die allererste jemals war, aber doch, ist die allererste.
Oh, das wusste ich nicht. Okay, cool.
Ganz schön lange Karriere. Er war seither in jedem Star Wars Film irgendwie dabei, glaube ich. Ja, genau, in allen.
Ja, ja, ich meine, das muss man ja Lucasfilm lassen und Star Wars generell, die sind ja sehr loyal zu ihren Leuten. Also, die ziehen ja alle mit. durchgehend. Also, was ich eine schöne Sache finde. Es hat, also, da habe ich ja gar nichts dagegen. Das gibt ihm so ein bisschen einen familiären Charakter, dem Ganzen.
Naja, total. Und jetzt auch vor allem jetzt, wo sie für ihn auch diese Willow-Show nochmal, also das hat mich end überrascht, dass sie dann wirklich die nochmal so ein Reboot gemacht haben.
Ja, haben sie sich ja ein bisschen verschätzt damit. Ich habe es auch nicht gesehen, fairerweise, aber
ja.
Also der Film damals war ja schon nicht so, glaube ich, nicht erfolgreich und ich glaube, ja, sie haben so ein bisschen überschätzt, wie viele Leute dann doch im Nachhinein den Film noch gefunden haben und da jetzt irgendeine nostalgischen Verbindung dazu hatten. Offensichtlich war es jetzt nicht genug.
Manche Sachen funktionieren halt am Nostalgia-Bait, manche nicht. Also nicht Bait, aber am Nostalgia-Shit. Ich meine, Dark Crystal hat ja auch nicht mehr für mehr als eine Season gehalten.
Ich glaube, war dasselbe Ding. Ne? War ja auch ein Film, der halt Staying Power hatte. Also Willow,
aber
total. Ne, Willow auch. Das ist was man kennt. Ich habe Willow den Film aber auch noch nicht gesehen. Und ich weiß, dass er da mäßig nur erfolgreich war, als er damals rauskam. Und ich glaube halt, also ne, du machst dir, für welches Publikum machst du denn dann die Leute, die jetzt ein bisschen älter sind, die den als Kind gesehen haben, waren offensichtlich nicht genug, dass der Film jetzt erfolgreich gewesen wäre.
Ja.
Und die jetzt in unserem Alter sind oder noch jünger, die haben ihn halt wahrscheinlich auch nicht gesehen. Also für wen ist es dann? Ne?
Ah, es ist dieses einfach Nostalgia, throw everything at the wall. So,
ja, was schon see what sticks.
Aber ich gönn's ja Warwick Davis. Also,
ja, total.
Abgesehen davon. Aber
und er hatte bestimmt eine harte Zeit in diesem Kostüm im heißen Dschungel. Und ich habe hier ein Trivia gefunden, weswegen ich überhaupt erwähnt, dass ich gemerkt habe, dass seine erste Rolle war. Carrie Fisher hat sich die ganze Zeit gut um ihn gekümmert und hat ihm irgendwie Cookies und Chocolate Milk zwischen Takes irgendwie gegeben. Und geguckt, dass er nicht zu lange im Kostüm bleibt.
Ja.
Er war 11 Jahre alt tatsächlich.
Oh mein Gott.
In der Zeit.
Ich hatte keine Ahnung.
Ja.
Krass.
Die gefilmt haben. Also 1970 geboren. Und
alright.
Okay, krass.
Und er tatsächlich, scheinbar war die Geschichte, dass er und seine Großmutter Radio gehört haben und das im Radio ein Casting-Call.
Ein Casting-Call.
Ja.
Alright. Interessant. Das wusste ich nicht. Aber das ist ja krass für einen 11-Jährigen. Also, ich meine,
ja. Ja, ich meine, wie gesagt,
erwachsene Schauspieler.
Ewok-Ding sind schon cool. Also, und es ist kein Wunder, dass er jetzt eine Karriere, so eine lange und tolle Karriere hat. Ne?
Ich glaube,
einen guten Start.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Ewoks so ein Beispiel sind. Ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, in der Specialized Edition, also im Original blinzeln die, glaube ich, nicht. Und was sie in der Specialized Edition gemacht haben, ist den Blinzeln einzufügen, wenn ich da nicht völlig falsch liege. Das wäre nämlich so ein Beispiel für mich, wo einfach, das ist eine sehr erfolgreiche Kombination von CG und Puppe, ne? Dass da, wo CG einfach eine Limitierung der Puppe aufhebt, die Puppe aber dadurch einfach nur unterstützt und lebhafter macht, ne? Also
die
glaubhafter
total
macht.
Ja, also ich kann es nicht korrigiert, weil ich nichts Gegenteiliges gelesen habe und ich glaube dir, dass
so ein Fakt, der in den Wirren meines Hirns irgendwo rumschwirrt. Also irgendwo habe ich es zumindest mal gehört.
Ultimativ kann ich nicht confirmen, aber fühlt sich richtig an.
Ja,
also ich finde auch, also um jetzt mal ein bisschen breiter darauf einzugehen, diese ganze Szene bis wir die Guerilla-Geschichte, also quasi die ganze Abfolge mit, okay, sie wollen uns fressen und C-3PO ist ihr König, das hat super gut funktioniert früher, weil ich es halt cool und witzig fand, aber das ist, glaube ich, die größte Länge für mich
100%
gewesen dieses Mal. Und sobald es dann irgendwie in den Dschungel-Guerilla-Kampf geht, ist halt einfach nur spaßig. Es ist einfach nur, cool.
Ja. Es ist halt, die Spannung wird halt so runtergedrosselt. Also die Stakes sind halt einfach komplett weggebremst für so 10 Minuten, wenn diese ganze Sequenz gemacht wird. Wo auf einmal Leia kommt, auch die auch schon ihre langen Haare hat sich braiden lassen und hat ein neues Outfit. Und die verbringen so die Nacht noch, bevor sie den nächsten Morgen erst starten. Und ich so, wo ist denn euer ganzes Team? Und ihr seid doch hier ein Strike-Team. Wo ist denn die Urgency hin? Die ist irgendwie so komplett weg.
Ja. Wir haben uns entschieden, dass wir das mit dem Krieg nicht mehr machen wollen. Meuterei auf der Bounty.
Ja, genau. Ja, das ist mit Sicherheit die größte Länge, die dieser Film hat. Und die habe ich absolut gespürt. Mhm. Als Kind habe ich sehr gefeiert, natürlich. Also, ist definitiv für das junge Publikum gemacht, die auch die C-3PO als Gott-Teil und so weiter, das fanden wir als Kinder natürlich sehr, sehr cool. Ja. Aber ja.
Das ist unsere Subversion gewesen.
Ja, genau. Mai ist natürlich auch ein Trope, den man 500 Mal schon gesehen hat, aber es ist halt sehr lustig gemacht. Aber definitiv mit einer Länge verbunden.
Apropos für Kinder gemacht, das habe ich vergessen zu sagen vorhin, weil wir über Yoda gesprochen hatten. Er sagt ihm ja in der Sequenz, dass Darth Vader sein Vater ist, also um es nochmal zu confirmen.
Ja.
Aus heutiger Sicht wirkt es ein bisschen, vielleicht für manche Leute ein bisschen unnötig, aber George Lucas hat sich von einem Kinderpsychologen beraten lassen, der meinte, ja, also nach Episode 5 kann es gut sein, dass ein Kind das sieht und denkt, ja, Darth Vader hat halt gelogen.
Ja, so. Ging wohl auch für ihn so. Also.
Tatsächlich hat sogar James Earl Jones gesagt, ja, nee, ich glaube schon, dass Darth Vader gelogen hat, oder nicht?
Ja, total.
Ich mein, dann meinte George Lucas, alles klar, dann müssen wir das noch mal ein bisschen confirmen.
Ja. Nee, auch völlig zu Recht. Also ich meine, es ist halt einfach rein in der, gerade in der Welt, die so ein bisschen Western-Trope-mäßig, okay, das ist der Typ in Schwarz, das ist der Bad Guy, dem kannst du nicht vertrauen und so weiter. Musst es schon noch mal verstärken. Ja. Vor allem, ja. Kinderpsychologisch, also finde ich auch interessant, dass er dafür Kinderpsychologen gefragt hat, weil ich glaube schon, dass es nötig ist, ja.
Weiß nicht, ob George Lucas jetzt so der einfühlsamste Mensch aller Zeiten ist. Für manche Sachen muss man sich einfach eine Expertenmeinung holen.
Ja, sowieso. Ja.
Genau, aber ich wollte gar nicht zu weit zurückgehen, also ja, Ewoks, auch der ganze, ja, ich meine, der ganze Kampf im Wald, Fallen, rudimentäre Steinzeit-Fallen gegen Maschinen, großartig.
Ja, alles lustig, immer unglaubhaft gut. Manchmal, auf jeden Fall, who cares, es ist für Kinder gemacht.
Dramatische Sequenzen, in denen Teddybären sterben, auch drin.
Sehr traumatisierend für mich gewesen als Kind.
Aber halt auch
Kind.
Effektiv, auch dieser kleine Moment, der ist halt schön inszeniert mit der Musik, mit dem
oh Gott.
Mit dem wir versucht, ihn aufzuwecken. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die Lion King gemacht haben, einfach nur diese kleine Szene genommen haben, für Mufasas Tod dann einfach so.
Ich sehe einen Film hier.
Ja. Nee, es ist auch nötig, ne? Das ist wieder das, was ich angesprochen habe, vor allem bei Jabba's Palace. Du brauchst Momente, die den triumphalen Spaß unterbrechen, damit die Stakes klar werden, ne? Damit sich der Sieg hinterher auch verdient anfühlt. Ne? Du musst in irgendeiner Form Gegenwind schaffen. Und machen sie ja nicht viel. Der Großteil des ganzen Battles besteht daraus, dass Ewoks irgendwie mit Stöcken auf Stormtrooper in Rüstung einhauen und es funktioniert aus irgendeinem Grund. Dann muss auch immer mal zwischendurch ein Ewok weggeballert werden, damit es nicht 100% unglaublich. Genau. Die wollen sich zu gut fühlen dabei.
Wir wollen nicht cheaten.
Genau.
Ich liebe die Fallen, auch wo sie
total geil.
Wo sie diese zwei diesen die das einfach explodierte.
Großartig.
Vor allem die Vorstellung, diese Vorbereitung, dass sie das genau dort
haben. Ja, ich sage ja, glaubwürdig, null. Who cares? Es ist pure kindliche Fantasie on display, würde ich sagen. Also das ist genau, das sind genau die Fallen und so weiter, das ist genau, was meine Fantasie als Kind damals angeregt hat. Da war ich am begeistertsten davon.
Ja. Einfach stark.
Ja.
Und übrigens kein Wunder, dass sie eine hart gefloppte Serie draus gemacht hat. Nee, die hat bestimmt nicht hart gefloppt, aber inhaltlich weiß ich nicht. Also, ich habe sie nicht gesehen, aber.
Serie?
Hab nichts. Ja, es gibt eine Zeichentrickserie, die heißt Ewoks.
Oh, doch, das habe ich schon mal gehört. Es gibt ja auch zwei TV-Filme.
Genau.
Also Live-Action-TV-Filme.
Da habe ich tatsächlich bei Warwick Davis nachgeschaut, weil hier Evox The Battle for Endor.
Und Caravan of Courage.
Alter, Battle for Endor, da gibt's einfach das Poster auf Letterboxd mit dem Villain im Hintergrund. Das ist einfach so,
yeah. Ist so krank. Ich muss die beiden nochmal irgendwann angucken. Ich habe die so ein bisschen aufgeschoben. Genau wie das Holiday Special, wo ich halt Ausschnitte bisher gesehen habe, aber noch nie. Okay, ich glaube, das habe ich noch nie ganz geguckt.
Nee, sind alles ich habe so, das JonTron-Video dazu gesehen. Das habe ich ziemlich oft angeschaut.
Oh Gott, ja. Das hat mir gereicht.
Grässlich.
Ja.
Nee, so rein Completionist-mäßig muss ich das alles noch irgendwann gucken.
Oh, das ist sowas für einen Filmabend mit Leuten
zusammen. Oh,
so
fuck, ja, lass
das
machen.
Ich würde es nicht anschauen, aber mit euch irgendwie für ein Abendtreffen, um so einen Marathon zu machen, dann glaube ich, das
hast du bei
so
Battle for Endor Santa Claus und den Jungen mit den Locken gesehen?
Hell yeah.
Ja. Holy shit. What the fuck?
Ja.
Die 80er Jahre waren schon
Wilford Brimley.
Eine andere Wilford Welt.
Brimley. Ja.
Oh ja, yeah,
it's okay. Ja, und gerade bei Battle for Endor ist er auch mit einer Hexe und es ist alles sehr weird.
Canon, as canon.
Sure.
Oh boy. Okay. Dann haben wir noch.
Und dann,
Ja, vielleicht nicht, das war nicht dein Favorite-Teil, aber für mich mein Favorite-Teil vom Film, die Schlacht-Slash-Palpatine-Sequenz.
Ja. Yeah.
Yes.
Und das hast du ja schon vorhin angesprochen, also jetzt, wo ich mir die drei Filme nochmal so jeden Abend angeschaut habe, es sind wirklich riesige Jumps von, wie die Lichtschwertsequenzen inszeniert werden, von 4. zur 5. jetzt zum 6. Sechste.
Oh, das glaube
ich. Der holt dann wirklich alles raus. Also vor allem da ist dann vielleicht auch nicht mal, es ist nicht mal so sehr die Choreo, sondern einfach nur so die emotionalen Stakes und das Setting, was sie halt da haben, den Backdrop vom Palpatine so im Hintergrund mit dem Hate flow through you.
Yeah.
Und dann, wo er dann austickt, wo Darth Vader mitbekommt, dass er eine Tochter hat und dass er eine Schwester hat. Und also diese, auch genauso wie du bei Jabba hat gesagt hast, diese Ebbe und Fluten, dieses Auf und Ab, diese kleinen Charakter Arcs, die sie da haben. So. Und das funktioniert einfach so gut. Ich finde es einfach klasse. Und dann Ian McDiarmid als Emperor ist halt von A bis Z einfach super.
Zwei kleine Sachen dazu.
Ja.
Ganz kurz. Ian McDiarmid als Emperor war eine inspirierte Entscheidung, weil Clive Revel, der in Empire Strikes Back den Emperor gespielt hat, war ja noch so ein bisschen so, you must capture him. So ein bisschen old English aristocratic. Und Ian McDiarmid hat einfach vorgeschlagen, wie wäre es mit dieser Stimme? Die habe ich noch.
Geil.
Strike me down.
Strike me down.
Do it. Und beste Trivia, die ich jemals zu irgendwas gelesen habe, für mich persönlich. Sie hatten den Stuhl, in dem er sitzt, hatten sie einen Mechanismus eingebaut, damit er so smooth sich dreht. Aber hat nicht funktioniert. Und so musste Ian McDiarmid, hier steht, to make it move, he had to shuffle his feet. Und die Vorstellung, dass er unter seiner Robe diesen Stuhl dazu bringt, sich zu drehen.
Das ist ein Robot-Chicken-Gag, verdammt nochmal.
Oh mein Gott. Nice. Sehr nice. Oh mein Gott.
Ja, dangly legs.
Vor allem so, Oberkörper ist so dramatisch, Unterkörper ist so.
Und ich würde sagen, damit hat sich fucking, wie heißt der, Return of the Jedi, nee, wie heißt der Episode 9 halt, Return. Der letzte, der schlechte.
Final Jedi.
Skywalker's Demise. da hat er auch so dangly legs.
Ja,
er hat zu viel geschaffelt.
Ja, offensichtlich. Er hat sich kaputt geschaffelt. Jeder Stuhl, in dem er sitzt, musste immer manuell drehen, aber es durfte ja nicht so aussehen. Also.
Oh, genial.
Ja. Ja, ich meine, also die Sequenz. Also, ja, ich finde es emotional zufriedenstellend, das Emperor-Luke-Vader-Ding. Ich finde es auch so ein bisschen langweilig immer, weil nicht ganz klar für mich ist, was ist der Plan vom Emperor und was ist der Plan von Luke und was ist der, also was,
ja. Yeah.
Und das ist halt alles so gehalten in so was Mystischem, ne? So, der Emperor will, dass er seinen Hass in irgendeiner Form rauslässt, weil dann ist er Darkseid. So, ne? Und das ist alles so ein bisschen, das funktioniert dann, wenn man so diesem mystischen Force Mambo Jumbo irgendwie, ne? Wenn man das irgendwie akzeptiert. Und das fand ich immer so ein bisschen schwierig, weil es so. Ne, Luke und Vader, ja, das funktioniert irgendwo auf der emotionalen Ebene. Luke, Emperor.
Ich meine, ich habe das Gefühl, sie mussten 3 Prequels machen, um das zu rechtfertigen.
Korrekt, genau. Also aus Sicht dieses einen Films ist es so, wäre es wahrscheinlich sogar noch effektiver gewesen, wenn es einfach nur darauf rausgelaufen wäre, der Emperor will ihn da haben, damit er zugucken muss, wie seine Freunde alle sterben und so, ne? Ja. Also, damit es mehr so ein sadistisches Ding ist.
Ja, so ein bisschen. Ich meine, es fühlt sich ein bisschen, also dieses ganze Luke entscheidet sich, um das zu machen, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Narnia-Jesus, ich opfere mich für eure Sünden-Moment.
Aber dann ja auch nicht wirklich.
Ja, ja.
Also, weil er dann.
Er kämpft.
Greift er ja dann doch zum Schwert, ja. und beginnt sich zu prügeln, so, ne?
Ja, eigentlich hat er die satanischen Verführungen, ist er den satanischen Verführungen ist er erlegen.
Ja.
Wenn man es genau nimmt, wenn man es biblisch liest.
Naja, und klar, also das ist ja auch so gemeint, ne? Ja, Luke opfert sich und geht gewaltfrei, ne, hält die andere Wange hin und so. Und dann bricht, also, ne, kommen sie doch zu ihm durch und treffen seinen.
Und dann verwendet er doch Gewalt,
was ja dann letztendlich.
Macht ihn auch nicht besser als die Faschisten. Das ist halt genauso ein Faschist.
Ja, genau.
So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber kommt ja dazu, naja, dass er versagt, ne? Also, ja, er würde ja sterben, wenn Vader ihn nicht retten würde. Und das ist ein guter Moment. Ich bin nicht jemand, der unterschreibt, dass Vader in diesem Moment redeemed wird. Das ist, finde ich, eine lächerliche Aussage. Also das finde ich halt immer so, ja, okay, er rettet seinen eigenen Sohn und das macht irgendwie Genozid wieder gut, so, ne? Also vor allem, weil man ja
Younglings.
Auch irgendwie. Younglings. Ja, ne, nicht nur Younglings, ich meine, der jagt ja Planeten in die Luft und so. Also, ne, einfach so millionenfacher Mörder, aber weil er sein Kind rettet, was ja auch schon irgendwo so als egoistische Tat gewertet werden kann, ne? Also so halb egoistisch zumindest, weil es ja sein Kind. Hat jetzt niemanden Wildfremden gerettet. Ne? Also so dieses
Throwback zur letzten Episode oder vorletzten.
Ja, genau. Also, ne, es ist jetzt nichts. Also diese Narrative, dass da jetzt Vader irgend so ein Redemption Arc hat. Vor allem ein Redemption Arc hast du nicht in einer Szene. Das ist ein Redemption Arc auf dem Papier, aber nicht Gefühl. Aber nicht. Ich fühle den nicht.
Also muss man 3 Filme zuschreiben, wie der.
Ja, aber die machen es ja noch schlimmer, weil dann sehe ich ihn wie er die ganzen schlimmen Sachen macht. Viel
schlimmer, als wenn ihn eigentlich, ne? Ja, total.
Ja, also, I don't know. Das fand ich immer so ein bisschen blöd. Beziehungsweise, also das wird eigentlich nur ein Problem durch die ganzen zusätzlichen Star-Wars-Sachen, die seitdem so passiert sind, ne? Wo das dann immer so ein Thema ist, anstatt dass man einfach das dabei belässt, ja, okay, das ist ein Vater, der seinen Sohn gerettet hat und am Ende hat der Vater und Sohn so einen letzten Moment, wo sie ihr sehr kompliziertes Verhältnis in irgendeiner Weise eingestehen können, aber irgendwo auch noch trotzdem noch eine Familie sind. Ne? Also es ist viel interessanter, wenn es nur aus dieser Vater-Sohn-Geschichte entsteht und nicht aus diesem kosmischen, am Ende war dann doch der Gute und der Chosen One, der die Force-Balanced Bullshit. Das interessiert mich immer nicht, die Bohne.
Ja, total. Ja, da würde ich mit dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist halt einfach nur so dieser kleine familiäre Moment, den sie halt da haben.
Ja.
Ganz zum Schluss.
Ist auch viel menschlicher, wenn er einfach seinen Sohn rettet, weil es halt einfach sein Sohn ist und nicht, weil er jetzt irgendwie plötzlich Leitzeit.
Mystische Prophezeiung
erfüllt oder einen philosophischen Seitenwechsel betreibt oder so. Schwachsinn. Aber
ja. Der proverbial face turn.
Ja, total. Indem wir auch sein Face sehen. So ist es. Ja.
Es muss halt alles grand sein in dieses alles.
Ja.
Aber es ist halt auch alles im Nachhinein erst. Also
ist alles im Nachhinein.
Das hat ja gar nicht so den Wert, bis halt George Lucas die Prequels gemacht hat und dann diese ganze.
Und auch erst so richtig danach noch, ne? So
ja, dieses, als diese ganze halt Star Wars Theory-Kacke halt anfängt und dann Leute einfach so Sachen.
Ja.
Einfach alles muss erklärt werden und alles muss irgendwie entweder muss es extrem logisch sein oder halt irgend so ein großer Mythos und Legende und Prophezeiung sein und
übrigens was da, auch das dazu auch, ne, was total so viel angenehmer Star Wars zu gucken jetzt mit so viel Abstand und ohne diesen ganzen Müll im Kopf die ganze Zeit zu haben, also ne, weil ich ja damals, wo ich das letzte Mal mich mehr mit Star Wars beschäftigt habe, sehr in diesem Online-Diskurs die ganze Zeit drin war, ne, mit den Fantheorien und den jeder noch so beschissene Nebencharakter hat irgendeine Backstory und einen Namen und irgendeine Bedeutung und who fucking cares? Und es war super entspannt, Star Wars jetzt mit so ein bisschen Abstand zu gucken und einfach nur zu akzeptieren, wie gut es eigentlich ist, wenn der Großteil nicht erklärt ist. Wenn das einfach eine Welt ist, in der Sachen angedeutet werden und nicht jeder Charakter braucht eine Backstory und nicht alles muss irgendeine Bedeutung haben und nicht alles muss Verbindungen zu irgendwas haben und ich brauche nicht eine Serie über Pilot XY, der da verreckt ist, warum der als Kind irgendwie auserwählt. Oh, fuck. Star Wars ist so in seiner eigenen Mythologie gefangen inzwischen und das macht es schlecht aktuell. Und es ist so viel angenehmer, diese Originale anzugucken, die davon noch nicht versaut waren. Wo das einfach alles incidental sein konnte. Ne? Wo es einfach eine. Das ist so viel kunstvoller dann, ne? Weil du weißt, okay, das ist eine Welt erschaffen aus der Vorstellung von ein paar Leuten, die einfach Bock, die kreativ waren und Bock hatten, eine interessante Welt zu gestalten und nicht, weil sie Wikipedia-Artikel in Massen lesen mussten davor, um das irgendwie funktionieren zu machen, so, ne?
Ja. Ja. Das ist genau diese Sache. Also die haben halt wirklich so eine Goldmine gefunden mit ihrem Worldbuilding und so einfach so, so ein Konzept erschaffen von einer Sci-Fi-Welt, die halt keine Hard Science Fiction ist, weil das ist eigentlich das Science Fiction, was so Leute bis zu der Zeit noch gewohnt waren. Ich glaube, dieses Magie und Science Fiction das zusammenfügen und dann halt einfach
das Fantasy halt einfach
einfach das
Fantasy im Science Fiction Look teilweise so, ne,
und natürlich gab es das wahrscheinlich auch früher eher, aber das ist halt so das erste größere,
na, Flash Gordon halt so, ne, wo
es sowas drauf, also die Serials, die aber halt dann nicht so serious waren, das waren halt dann so wirklich Pulp, aber dann ist wirklich hier so eine große Trilogie zu machen und dann einfach so eine Welt zu erschaffen, ein Universum zu erschaffen, wo halt die Leute einfach so viel Bock drauf haben, dass bis die Prequels rauskamen einfach nur so hunderte Bücher von Dutzenden Autoren geschrieben wurden, die halt einfach alle Bock hatten, irgendwie das auszuweiten, und es ist dann einfach so, das Monster ist einfach zu einem Punkt einfach irgendwann so groß geworden, dass einfach das alles so unterdrückt ist von der Mythologie und von den Skywalker-Scheiß und allem Möglichen.
Sie sind halt Opfer ihres eigenen Erfolgs. Und das ist auf der einen Seite ist es natürlich cool, ne, dass sie was geschaffen haben, was so inspirierend war für so viele Leute. Das ist ja ein Wert in sich. Und ich glaube, sie wissen halt nicht mehr wirklich, wie sie damit umgehen. Also sie haben, also es ist halt einfach, sie sind völlig im Wald aktuell, was den Umgang damit angeht.
Ja.
Und das ist sehr schade. Weil jetzt, wo ich den Film geguckt habe, habe ich mich so zurückerinnert gefühlt, wie es war, Star Wars einfach als das zu mögen, was es ist, so, ne? Ohne den ganzen Baggage, der da inzwischen damit mitkommt. Das war eine schöne Zeit, so, ne? Wäre eigentlich ganz schön, wenn's Star Wars ohne diesen Baggage gäbe, so, ne?
Also, ich weiß ja nicht, ihr habt ja viel von den jetzigen Zeug gesehen. Ich habe ja nur die erste Mandalorian-Staffel gesehen. Mhm. Und da war es ja, die war ja sehr erfrischend, weil es einfach nur sehr kleine Stories, sehr kleine Geschichten waren halt.
Das haben sie aber sofort wieder aufgehört.
Und das war so erfrischend, das war so gut. Und dann kam ich halt irgendwie dazu, weil es bei mir mit TV immer dasselbe ist. Ich lag da immer ein bisschen zurück und dann kam dann nur schlechte. Da habe ich nur noch Schlechtes gehört. Mandalorian, Book of Boba Fett, bla bla bla. Bla, bla
Obi-Wan.
Ja. Mhm. Und dann ja. So, ja, okay.
Ganz
toll.
Schlimm.
Also, genau das, was ich gemocht hatte, ist sofort verloren gegangen.
Ja.
Und es ist genau das, was so schön ist, wenn man die Originaltrilogie so außerhalb vom Universum sieht, sondern einfach nur als Filmtrilogie.
Ja.
Und nichts
total.
Anderes.
Ja, 100%. Und ich fand es schön, dass ich es jetzt mit so viel Abstand auch wieder so gucken konnte. Ne? Weil, also ich gibt einen Grund, warum ich 6 Jahre lang keinen dieser Filme geguckt habe. Es war einfach zu ätzend, mich damit zu beschäftigen. Und ja, ich habe den neuen Scheiß immer geguckt, so, ne? Man will ja doch irgendwie up to date bleiben, aber es ist Arbeit und es macht keinen Spaß. Und zwar sehr erfrischend, das jetzt so gucken zu können.
Ja.
Apropos erfrischend, die jetzt gucken können. Wir reden 1:20 über diesen Film.
Jawohl.
Habe ich gerade realisiert.
Wir sollten zur Liste kommen.
Da gehe ich hin. Ich habe ihn eingeordnet.
Wo hast du ihn denn eingeordnet?
Ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt eingeordnet, was natürlich zum Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt, wieder ganz woanders sein wird. Und zwar, wo ist er denn jetzt? Ich habe, fuck den anderen, den wir danach aufnehmen, habe ich gerade noch im Fokus gehabt. Gott, die Liste ist viel zu lang, zu unübersichtlich. Ja, hier, auf Platz 59 aktuell.
Ui.
Über Cinema Paradiso und unter The Prestige. Ah, okay, warte mal. Das ist nicht okay. Es ist auf Platz 55 unter City Lights und über Wall-E. Das ist besser.
Okay.
Ich habe ihn, ich enjoy ihn. Er ist cool. Aber er ist nach wie vor der Schwächste von der Trilogie und ja.
Ja. Ja, also ich meine, es ist ähnlich, also ich meine, ich finde ihn ganz okay da, wo er ist in der Liste, wenn er überhaupt, also wäre auch völlig fein, wenn irgendwie nur Empire in der Liste wäre, so stellvertretend, ne, für das. Was die Innovation dieser Trilogie war, irgendwie braucht die da eigentlich gar nicht alle drin haben. Aber völlig okay, eigentlich da, wo er ist, eher noch tiefer, könnte ich mir ihn vorstellen. Deswegen, ich habe ihn auf 77 hinter Inglourious Basterds und noch vor Requiem for a Dream.
Okay.
Okay. Bei mir ist er auf 59, da wo du jetzt gerade eben noch hattest. Hinter Memento und über Inception einfach. Ich bin da so zwischen so zwei Nolan-Filmen einfach reingedrückt. Da fand ich ihn ganz okay.
Nice. Okay, dann sind wir uns doch einig, dass er definitiv nicht der Beste aus der Trilogie ist.
Nee, und aber trotzdem sehr, sehr
guter
spaßiger
Film trotzdem.
Und so in Retrospekt, der macht schon viel, viel richtig für das, was er machen will.
Absolut. Ja. Auf jeden Fall. Richtig macht auch der nächste Film, den wir hier besprechen, einiges.
Aha.
Meiner Meinung nach zumindest. Wir reden nächstes Mal erneut über einen Science-Fiction-Film. Tatsächlich ein bisschen Double-Feature meiner Kindheit, weil nachdem ich Return of the Jedi gucken durfte, war ich auch alt genug, um die nächste Entry in der Liste zu schauen. Nämlich
aha.
2001, A Space Odyssey. Der eine etwas andere Erfahrung war als die Star Wars Trilogie.
Ich meine, ja. Das ist Science Fiction.
Das ist fucking Science Fiction. Oh boy. Nächstes Mal. Wieder Stanley Kubrick. Ey.
Wir
machen Directed by Stanley Kubrick, nur indem wir über die Top 250 reden.
Total, wir müssen nie einen Directed by Stanley Kubrick
oder
machen.
Später,
Thank
never.
God. Wir hören uns nächstes Mal, wenn wir über 2001 oder 2001 Space Odyssey reden. Bis dahin. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Existenz. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt doch so determiniert wie das Schicksal von Luke Skywalker.
Alright.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.